starten wir rein in diese neue Woche. Hier ist Kicker Daily. Mein Name ist Thomas Hiete und ich habe jetzt schon Bock auf die Bundesliga am kommenden Wochenende. Aber auch seit ewigen Zeit mal wieder richtig Bock auf die Nationalmannschaft. Morgen geht's gegen die Niederlande. Am Samstag gab es das 2:0 in Frankreich. Und hier reden zwei Menschen heute miteinander, die dieses Spiel nicht live gesehen haben. Ich war bei einer Hochzeit, liebe Caro. Welche Erklärung hast du dafür?
Ja, ich muss zugeben, ich habe es nämlich auch nicht gesehen. Genau, ich war am Samstag für den Brandenburger Landespokal im Einsatz und dafür am Nachmittag in Klosterfelde auf dem Acker. Energie Cottbus hat mit 5:0 übrigens gewonnen, steht damit gegen Babelsberg im Finale, für alle die, die es möglicherweise interessieren könnte. Und abends war ich dann auch noch unterwegs und konnte es tatsächlich nicht gucken, aber ich habe anscheinend richtig was verpasst. Also beziehungsweise wir beide, Thomas.
Wir beide haben was verpasst. Ja. Ich habe mit dem Kicker-Ticker bei der Hochzeit immer mal kurz drauf geguckt und war positiv überrascht. Und genau darüber, über dieses Spiel gegen Frankreich und das morgige Spiel gegen die Niederlande, reden wir heute mit unserem Nationalmannschaftsreporter Oliver Hartmann. Der war in Lyon dabei und ist jetzt schon wieder in Frankfurt vor Ort. Und er wird uns verraten, ob er die DFB-Elf nun plötzlich für einen Geheimfavoriten auf den EM-Titel hält.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Vorher gibt's aber wie immer die News des Tages für euch.
Maximilian Eggestein wird auch in Zukunft das Trikot des SC Freiburg tragen. Der Sportclub gab heute die vorzeitige Verlängerung mit Eggestein bekannt. Über die Laufzeit machte Freiburg keine Angaben. Eggestein ist seit 2021 im Verein und bestritt seitdem 116 Pflichtspiele. Seit dieser Saison ist er stellvertretender Kapitän.
Harry Kane ist nach seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Darmstadt-Spiel zurück auf dem Trainingsplatz. In München trainierte Kane heute individuell, nachdem er am Sonntag von der englischen Nationalmannschaft ohne Einsatz gegen Brasilien im Testspiel abgereist war. Ob es allerdings für einen Einsatz dann am Samstag im Topspiel gegen Borussia Dortmund reichen wird, das steht noch nicht fest.
Zu Beginn des Strafprozesses wegen einer heftigen Böller-Explosion im vergangenen November beim Spiel des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim hat der Hauptangeklagte die Tat eingeräumt und die Opfer um Entschuldigung gebeten. Es tut mir von Herzen leid, sagte der 28-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, am Montag beim Verhandlungsauftakt am Landgericht Augsburg. Es sei niemals seine Absicht gewesen, betonte er, jemanden zu verletzen, vor allem keine Kinder. Neben dem Hauptangeklagten sind drei weitere Hoffenheimer Fans angeklagt, denen eine Verurteilung wegen Beihilfe droht. Im November waren laut Anklage 14 Personen verletzt worden, darunter 5 Kinder.
Hallo Fußballfans, ich bin Tobi Schäfer und würde euch gerne einladen. Und zwar zu kleinen Portionen Bundesliga. Wir von der ARD Sportschau haben nämlich einen Podcast für euch, der euch mit allem Wichtigen zur Liga versorgt. Das Bundesliga-Update. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag gibt's eine frische Folge mit Interviews, Analysen, Highlights und Meinungen. Und das alles immer kurz und kompakt in 10 Minuten. Das Bundesliga-Update. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Zwischen Frankreich und Frankfurt sind dieser Tage unsere Nationalmannschaftsreporter unterwegs, begleiten das DFB-Team auf Schritt und Tritt auf dem Weg zur Europameisterschaft. Und darüber reden wir jetzt mit Oliver Hartmann, der am Samstag in Lyon beim 2:0-Sieg dabei war und nun mittlerweile dort eingetroffen ist, wo die Nationalelf am Dienstag gegen die Niederlande spielt. Olli, nimm uns mal mit in das Leben des Kicker-Reporters. Wie liefen die vergangenen Tage für dich ab? Was steht noch an bis zum Spiel morgen Abend in Frankfurt?
Ja, hallo ihr beiden. Wir hatten am Sonntag dann noch in Lyon unser Tagewerk absolviert, diverse Kanäle bedient, sind dann abends zum Flughafen und wieder zurück nach Frankfurt geflogen. Wir haben hier ein Hotel bezogen, schräg gegenüber vom DFB-Campus, also mit Blick auf den DFB-Campus. Haben dann kurze Wege zu Training, zu Pressekonferenzen, auch zum Stadion. Heute Nachmittag, Spätnachmittag ist ja noch die Abschlusspressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Robert Andrich, dann noch das Abschlusstraining. Ja, so ist man eingebunden in die Termine und im Prinzip ständig im Einsatz.
Nimm uns doch mal mit, wie wichtig wird dieses Duell mit den Niederländern, um die entfachte Euphorie weitertragen zu können, die jetzt gegen Frankreich aufkam?
Sehr wichtig natürlich. Also in Frankreich mit diesem ja wirklich auch verdienten 2:0-Sieg und dem überzeugenden Auftritt wurde ein Anfang gemacht, immerhin, aber auch nicht mehr. Es wurde ein Funke gezündet, den das Fußballvolk, die Fans wirklich dankbar aufgenommen haben, auf das sie lange warten mussten. Und jetzt ist natürlich entscheidend, dass man vor heimischer Kulisse daraus ein Feuer entfacht, dass der Auftritt in Frankfurt ähnlich gestaltet wird, dass es ähnlich wie eine Überzeugung auf dem Platz ist, die Bereitschaft, auch die Körpersprache, die in vielen Länderspielen davor, vor allem in den November-Länderspielen, sehr zu wünschen übrig ließ, dann wieder auf den Platz gebracht wird. Also das wird schon sehr entscheidend sein. Und das wird auch entscheidender sein als das Ergebnis. Wenn dann am Ende kein Sieg dabei rausspringt, weil das ja doch auch ein wirklich hochkarätiger Gegner ist, dann ist das, glaube ich, nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wie die Mannschaft auftritt und ob sie da weitermacht, wo sie in Lyon aufgehört hat.
War Deutschland jetzt richtig, richtig stark oder sehr stark? Wir wollen es nicht komplett übertreiben. Oder waren die Franzosen vielleicht auch ein bisschen weniger motiviert, was sich dann auch in der Leistung der Mannschaft um Kylian Mbappé dann wieder gespiegelt hat?
Ich glaube nicht, dass die Franzosen weniger motiviert waren. Das war vielleicht im September, als die Franzosen in Dortmund gegen Deutschland gespielt haben, im legendären Rudi Völler-Überbrückungsspiel und dort ja mit 1-2 verloren haben. Da war das vielleicht der Fall. Da war nicht die erste Garnitur komplett auf dem Platz. Und da war auch nicht der letzte Einsatz zu sehen bei den Franzosen. Das war jetzt vor heimischer Kulisse anders. Also waren 56.000 Zuschauer, die haben die Marseillaise geschmettert, ohne Begleitmusik. Also da war eine riesige Erwartungshaltung schon auch da. Und dann sind die Franzosen eben auf Widerstände getroffen, die sie, glaube ich, so nicht erwartet haben. Und die Deutschen haben schon eine sehr reife Leistung dort gebracht. Und sie haben, abgesehen von den 20 Minuten Mitte der ersten Halbzeit, das Spiel kontrolliert und am Ende auch verdient gewonnen. Und wenn man die Pressestimmen sie angeguckt hat, Sonntag in Frankreich, die sind ganz schön hart mit ihrer Mannschaft ins Gericht gegangen und haben Deutschland zum neuen Angstgegner auserkoren.
Nehmen wir doch mal diesen Sieg gegen Frankreich, dazu die Kaderveränderung, ein Joshua Kimmich, der die Rolle als Rechtsverteidiger anzunehmen scheint, ein Offensivduo mit Florian Wirtz und Jamal Musiala, dann der Heimvorteil, den die deutsche Mannschaft haben wird, macht das alles Deutschland tatsächlich zu einem Geheimfavoriten auf den Titel jetzt?
Also so weit möchte ich nicht gehen. Ein gutes Spiel ein wirklich gutes Spiel in 5 Jahren gegen einen Top-Gegner in Bestbesetzung macht nicht alles vergessen, was dazwischen passiert ist. Es nährt aber natürlich die Hoffnung, dass Deutschland bei dieser Heim-WM konkurrenzfähig sein wird und auf jeden Fall schon mal in der Vorrunde bestehen wird. Und wie dann die K.O.-Runde läuft, das muss man mal sehen. Es sind viele Dinge, die Julian Nagelsmann als Lehre aus diesen verkorksten Novemberspielen gezogen hat. Du hast sie angesprochen. Die sind alle wunderbar aufgegangen in diesem Spiel, muss man sagen. Vor allem der Kern ist, dass er eine richtige Balance wieder herrscht zwischen Defensive und Offensive. Und dass man nicht so einen Harakiri-Fußball nach vorn spielt wie in Österreich oder gegen die Türkei und dann hinten das einschlägt. Also das war die Basis. Mhm. Wenn Nagelsmann dort weitermacht, und ich bin davon überzeugt, dass er jetzt keine weiteren Experimente wagt, dann kann da schon was gestaltet werden bis zur EM, mit dem man sich auf jeden Fall sehen lassen kann, wo man dann auf jeden Fall sagt, ja, die können auf jeden Fall weiterkommen. Dann hängt es eh davon ab, auf welchen Gegner du kommst. Aber dass man die Franzosen schon im eigenen Land geschlagen hat, das gibt schon einen großen Aufwand. Aber Geheimfavorit, das wäre jetzt doch ein bisschen arg hoch. Schlagartig.
Jetzt stand Toni Kroos aufgrund seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft sowieso schon im Blickpunkt und hat sich auch sportlich in den Mittelpunkt gespielt. Wie war das bei seiner Auswechslung? Du hast im Stadion gesessen. Haben da tatsächlich auch die Franzosen applaudiert, als er den Platz verlassen hat, kurz vor Schluss?
Das haben sie tatsächlich. Also zumindest die noch im Stadion waren. Das war eine ganze Menge auch schon vorzeitig abgewandert, weil sie aus Enttäuschung mit der Vorstellung der eigenen Mannschaft. Aber das war schon unüberhörbar. Den Applaus, den die Fans Toni Kroos gezollt haben, zu Recht auch. Also man muss sagen, Toni Kroos war schon der Spieler, der den Unterschied in diesem Spiel gemacht hat und der vor allem ganz wesentlich dafür verantwortlich ist, dass das deutsche Spiel wieder eine Struktur bekommen hat, dass eine Balance geherrscht hat. Er hat eine Sicherheit ausgestrahlt, wo jeder andere Spieler wusste, wenn ich dem den Ball gebe, dann passiert nichts. Das war schon ein ganz großer Faktor und von all den Dingen, die Nagelsmann jetzt verändert hat nach den Novemberspielen, war schon das mit der meisten Wirkung, dass er Toni Kroos überzeugen konnte, zurückzukehren.
Es gab ja auch Kickernote 1 für Toni Kroos. Es scheint so, ja, dass die Erleichterung fast größer ist als die ganze Nörglerei, die ja sonst immer im Vorfeld dann auch kam, als man ihn auch zurückholen wollte. Immer wieder diese Querpass-Toni-Kommentare, die ja dann auch kamen, als man ihn zurückgeholt hat. Warum nörgeln wir eigentlich immer über solche Spieler und sehen die so kritisch in der Öffentlichkeit? Ist das so dieses typisch Deutsche oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, das ist eine deutsche Krankheit. Da muss man ganz klar sagen, dass Spieler, die im Ausland Superstars sind, ein unglaubliches Standing haben, dass die in der Heimat nicht so sehr wahrgenommen werden, dass die hier viel mehr um dieses Standing kämpfen müssen. Das war schon bei Michael Ballack so. Das ist bei Marc-André ter Stegen so. Es gibt es auch in anderen Sportarten. Also auch Dirk Nowitzki musste lange in den USA Superstar sein, damit er in Deutschland auch als ein solcher anerkannt wurde. Und das ist bei Toni Kroos eben auch so. Der ist 5-mal Champions-League-Sieger geworden, aber was sich in Deutschland immer noch verfestigt hatte, ist diese überhaupt nicht mehr ansatzweise der Wahrheit entsprechende Querpass-Toni. Und er hat dem ja auch gleich mit seiner ersten Aktion in diesem Spiel in Lyon erfolgreich gegengewirkt.
Sind all diejenigen, die jetzt nicht dabei waren, so wie auch Leon Goretzka oder Serge Gnabry, so, dann so ein bisschen auch die Verlierer dieses Frankreich-Spiels beziehungsweise dieser Länderspielpause?
Gnabry fehlte ja in erster Linie, weil er lange verletzt war und noch keine Spielpraxis hat. Auch da halte ich das jetzt nicht für undenkbar, dass er, wenn er einen entsprechenden Flow bekommt bei Bayern, dann auch wieder noch in den EM-Kader berufen wird. Bei anderen, und klar, da ist Leon Goretzka schon ein sehr prominentes Beispiel. Zu Goretzka hatte Nagelsmann ja schon auch ziemlich deutliche Worte gesagt, dass er mit seiner Rolle vielleicht nicht so klarkommt, wie er dann hier als allenfalls Reservist hätte. Aber vor allem ist es bei Leon Goretzka so, dass es die Position, wo seine Stärken zum Tragen kommen, in dem System, das die Nationalmannschaft jetzt spielt, nicht gibt. Goretzka ist ein guter Achter, klassischer Achter, der Box-to-Box-Spieler. Aber in der Nationalmannschaft gibt es jetzt nur Sechser und Zehner.
Jetzt war Robert Andrich der Worker neben Toni Kroos. Maximilian Mittelstädt hat debütiert, hinten links. Marc-André ter Stegen hat Manuel Neuer ersetzt. Wie viel EM-Startelf war schon dieses Spiel in Frankreich?
Nach Nagelsmanns Überlegung 10 von 11.
Nur der Torwart wird noch ausgetauscht.
Ja, nur der Torwart wird ausgetauscht. Aber klar ist, dass die Spieler das natürlich auch bestätigen müssen. Also Mittelstädt hat, finde ich, ein mutiges, ansprechendes Debüt gegeben. Aber er hat auch 20 Minuten gehabt, wo er ganz schön geschwommen ist, wo er sich dann befreit hat. Er ist aber im Moment erstmal vorn. Und Andrich, das war ja sein Startelfdebüt in der Nationalmannschaft. Und dafür, dass die zwei Groß und Andrich sich dann erst 4 Tage kannten, haben die das Zentrum schon ganz gut unter sich aufgeteilt. Also fürs Erste ist das die EM Startelf. Und ich glaube nicht, dass Nagelsmann jetzt gegen die Holländer viel verändern wird, höchstens punktuell.
Julian Nagelsmann hätte gesagt, dass Manuel Neuer bei der EM auf jeden Fall gesetzt sein wird. Findest du, das ist eine richtige Entscheidung, wenn er denn so lange bei der Nationalmannschaft raus war und Ter Stegen ja nun immer wieder auch einfach gute Leistung zeigt?
Tatsächlich hätte ich es nicht für notwendig erachtet, dass man sich in der Torhüterposition, die ja eine sehr spezielle ist, sich da jetzt so früh festlegt. Ter Stegen ist wirklich seit langer, langer Zeit ein sehr, sehr guter und konstanter Torhüter. Hat ja auch in Lyon vor allem in dieser Szene gegen Mbappé gezeigt, dass er ein Ausnahmetorhüter ist. Bei Manuel Neuer muss man sehen, wie er aus der Verletzung zurückkommt. Er war wirklich auch in sehr, sehr starker Verfassung und deswegen auch zu Recht eigentlich als Nummer 1 von Nagelsmann eingestuft. Wenn Neuer wieder zeitig in die Bundesliga zurückkehrt und dort regelmäßig spielt, dann glaube ich, dass er dann auch wieder im Tor stehen wird.
Dann freuen wir uns, Oliver, morgen auf das Spiel gegen die Niederländer. Caro und ich ausnahmsweise schauen wir jetzt mal zu und dir wünschen wir ganz, ganz viel Spaß im Stadion und vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank. Ich bin mal auch gespannt. Also das letzte Heimspiel gegen die Türken im Olympiastadion in Berlin war ja nie wirklich ein Heimspiel. Endlich mal wieder die richtige Heimspielkulisse zu genießen. Wird bestimmt Spaß machen.
Besten Dank.
Tschüss. Ja, und wir bleiben noch ein bisschen bei der deutschen Nationalmannschaft, springen aber vom Sportlichen zum Musikalischen, lieber Thomas, denn ein Song, der ist bei Fußballfans aktuell in aller Ohren, muss man ja sagen, auch dank der Marketingkampagne von Adidas zum neuen EM-Trikot. Major Tom, völlig losgelöst von der Erde, aktuell läuft eine Petition der Fans, dass das der neue Torjingle sein soll im Stadion für die Nationalmannschaft. Wie fändest du das?
Absolut dafür. Also ich höre jetzt immer oder ich sehe Florian Wirtz Tor in Frankreich und höre die dahintergelegte Musik von Major Tom. Absoluter Befürworter des Ganzen. Ich unterschreibe jetzt nicht die Petition, aber meine Stimme hätte es auf jeden Fall. Ich erinnere mich an Schwarz und Weiß von Oliver Pocher. Das fand ich fürchterlich. Also ich bin dafür. Caro, unterschreibst du?
Also ich glaube, ich unterschreibe jetzt auch nicht, aber ich wäre auf jeden Fall auch dafür. Ich finde es auf jeden Fall cool und ist ja auch so ein Ohrwurm und es passt doch auch super gut. Losgelöst, ne? Dann so ein Tor, dann sind wir doch alle losgelöst und freuen uns und sind happy.
Gut. Nach dem 1-4 gegen die Schotten im Auftaktspiel ist es wahrscheinlich trotzdem blöd, aber das hoffen wir mal nicht. Ne?
Hoffen wir einfach mal nicht. Und ich würde sagen, damit lösen wir uns los, fliegen in den Feierabend und hören uns morgen wieder in der neuen Folge Kicker Daily.
Ciao. Der Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.